Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 360 des Computer Club 2. Ich begrüße alle diejenigen, die jetzt zuhören oder später zuhören. Aber wenn sie später zuhören, ist es für sie ja auch jetzt. Ist also egal. Alle sind gegrüßt.
Das geht ja tief in die Relativitätstheorie. Mit später und so. Also ich grüße auch alle, die uns zuhören. Und die 360 ist natürlich eine schöne Zahl. Das ist einmal rund um einen Kreis. 360 Grad.
Altkreis. Es gibt ja auch noch den Neugrad, aber daraus ist ja nichts mehr geworden, oder?
Ja, aber auf jeden Fall ist es schön, wir sind rund.
Und wir sind rund, wir beide, ja. Der Heinz auch ein bisschen.
Ich bin auch da. Herzlich willkommen, alle, die uns zuhören. Und ich drehe mich jetzt einmal rum, dann habe ich auch die 380 Grad.
360. Ein Angeber. Ja,
das war mit der Mehrwertsteuer.
Ach, bist du wieder mit dem Überlauf zugange, oder wie? Hm. 380 sind 20 Grad zum Bremsen dabei.
Ich dachte, das wäre mit Meerschweinchensteuer.
Heinz.
Vor gut einer Woche ist die diesjährige CeBIT zu Ende gegangen. Die CeBIT ist ja nun eine sehr bedeutende Messe. Weltweit immer noch die größte Messe für IT und alles, was damit zusammenhängt. Und da lohnt es sich eigentlich, einen Blick drauf zu werfen. Wir waren zwar dieses Jahr nicht vor Ort, das heißt, ich bin mal da gewesen, aber konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht so durch die Hallen flitzen wie üblich. Es hat also keine Zusammenstöße gegeben mit mir. Aber wir müssen doch mal darüber nachdenken, was eigentlich passiert ist. Denn diese Messe hat auch dieses Jahr wieder Besucher verloren. Über 9% weniger Besucher als vergangenes Jahr. Denn es sind nur um die 280.000 Besucher gewesen. Nur, man muss sich jetzt mal vorstellen, 280.000. Stellen Sie sich eine Stadt vor mit 280.000 Einwohnern. So viele Menschen sind da gewesen. Es ist also irre viel. Und dennoch, es gab schon mal 850.000 Besucher. Das ist gar nicht mehr vorstellbar.
Das haben wir noch erlebt.
Ja.
Und 2000 oder sowas, 2001 oder 2 oder sowas.
Jetzt rettet sich die Messe auf die, eine Ausrede ist es wohl nicht. Es steckt ja auch viel Wahrheit da drin. Auf die Aussage, dass das Gewicht aber besser geworden ist. Damit meint man nicht das Gewicht der Besucher, sondern die Gewichtigkeit der Besucher. Es ist also mehr Fachpersonal, mehr Einkäufer, mehr Fachleute da und weniger, so wie es früher war, Privatleute und Leute, die nur zum Schauen und zum Gucken kamen. Das ist ja auch der Sinn der Messe. Irgendwann haben ja auch mal die Aussteller rebelliert und haben gesagt, diese ganzen Stierkämpfer, diese Tütenläufer, die dann vor der Messe weggeworfen wurden, die vollen Tüten, die alle gefragt haben, hast du Geschenke, hast du Aufkleber? Das wollte man nicht mehr. Und nach einigen Hin und Her ist es nun dazu gekommen, dass tatsächlich die Messe zu einer sehr fachspezifischen, zu einer sehr fachlichen Messe geworden ist, mit einem geringeren Anteil von privaten Besuchern. Und aus dieser Sicht betrachtet, kann man verstehen, dass die Messegesellschaft auch diesmal wieder von einem Erfolg spricht.
Nur was denn auch sonst? Das war doch immer so. Wir haben doch immer schon die Besucherzahlen geschönt. Das haben wir doch jedes Mal diskutiert. Denn man musste immer weiterkommen, wenn man gesagt hat, also in dieser Messe, die ist ja nun, da sind 100.000 Leute weniger gekommen. Das war ja sowas wie ein Todesurteil. Da musste irgendwo rumfummeln und hat ja auch oftmals Schulklassen geschickt. Und die kamen offenbar nicht ganz von alleine, sondern da wurde nachgeholfen, damit die Zahlen nach oben gingen. Also da wurde immer gemauschelt.
Gut, das kann ich nicht beurteilen. Wir haben ja subjektiv nur da gesessen und geguckt, wie viele Leute schieben sich durch die Hallen. Aber vergangenes Jahr waren es noch 312.000 Besucher nach den offiziellen Zahlen der Messegesellschaft. Und das Jahr davor waren es, glaube ich, 340.000 Besucher oder knapp 340.000 Besucher. Und dieses Jahr ein bisschen mehr als 280.000. Also es geht stark zurück. Aber man darf natürlich nicht nur diese Seite sehen. Ich habe ja schon versucht zu erklären, dass man hier an ganz andere Betrachtung mittlerweile an den Tag legt und ganz andere Vorstellungen hat und man viel mehr IT-Entscheider und Einkaufschefs und Inhaber und Marketingleute braucht und will und die eben auch bekommen hat. Auf jeden Fall eins ist klar, die CeBIT ist nach wie vor ein Magnet weltweit, nach wie vor die größte IT-Messe weltweit und sie wird auch nächstes Jahr, das heißt in 2014, natürlich wieder stattfinden. Geplant ist, und so wird es auch kommen, vom 11. bis zum 15. März, also ein bisschen später als üblich, aber das hat ja nicht viel zu sagen, da ist es ein bisschen wärmer, dann haben wir vielleicht nicht, wie es eigentlich üblich war, zu jeder CeBIT Schnee. Was es so auf der Messe gegeben hat, da gibt es ein vollkommen, ja, man kann den Überblick gar nicht bringen. Wichtig ist Software. Softwareentwicklung ist viel, viel weiter gegangen als in den letzten Jahren, muss ich mal sagen. Tablet-PCs, riesen Tablet-PCs natürlich mit Android und mit Windows sind da. Dann haben wir diese Thematik Windows 8, die ist ja ganz heiß debattiert worden. Da geht man davon aus, dass schon im Mai das erste Update für Windows 8 kommen wird. Und Microsoft ist nun der Meinung, und das ist ihre Aussage, Surface ist für uns kein Hobby, sondern sie nehmen das wirklich ernst. Verschiedene Datenbrillen habe ich gesehen, also nicht nur Google kommt damit, auch aus Italien gibt es eine, Glass Up nennt die sich. Da scheint sich etwas zu tun, obwohl diese Entwicklung auch schon seit 15 Jahren immer wieder und immer wieder kommt. Und dann habe ich etwas gefunden, DaaS, Display as a Service. Das heißt, dass man, egal wo man ist, immer die gleiche Oberfläche, das gleiche Display, den Inhalt hat, auch wenn ich unterschiedliche Geräte habe. Eine interessante Sache, die sicherlich die Bedienbarkeit und die Orientierung am Computer verbessern könnte. So, O2 brecht wieder vor, dass man mittlerweile jetzt wieder per Handy einkaufen könnte, die Rechnung bezahlen könnte. Solche Versuche gab es immer und immer wieder. Es ist die Frage, wer denn da mitmacht. Und dann muss man natürlich auch noch sehen, dass hier eine ganz, ganz wichtige Sache passiert ist. Die hat mich eigentlich fasziniert. Und zwar Microsoft hat ja mal laut getönt, dass man Office nicht auf andere Rechner portieren kann und darf. Und nun haben sie das aber zurückgenommen, nachdem wirklich sie mächtig viel verbale Prügel bezogen haben und haben ihre Lizenzbedingungen geändert von Office 2013 und haben ab sofort erlaubt, die Software auf einen anderen PC zu übertragen. Also man sieht, wenn sich der Benutzer, wenn wir, der Kunde uns dagegen wehren, kann man schon etwas erreichen. Ja, Festplatten werden immer schneller, immer kleiner, immer preiswerter. 1 Terabyte für Smartphones und Tablets habe ich gesehen. Es ist schon toll. Die Schuldzuweisung der Hardwarehersteller an Microsoft, dass deren Windows 8 Schuld daran ist, dass sie keine Computer mehr verkaufen, ist auch kalter Kaffee. Aber überall wird eben tatsächlich darauf rumgehackt.
Ja. Immerhin hat Samsung auf der CeBIT ja auch gesagt, dass sie das Windows 8 Tablet nicht mehr weiter, also mit dem Windows RT nicht mehr weiter bauen will.
Ja. Die Netzwerkangriffe ist mal wieder so ein Thema gewesen. Diese Sicherheitsthemen, die sind ja von Jahr zu Jahr immer umfangreicher geworden, muss ich sagen. Und die Telekom, die hat auf ihrer neuen Website diese Sachen visualisiert und hat es auch auf der CeBIT vorgestellt. Die sagen, wir haben bis zu 450.000 Angriffe pro Tag auf eins der Telekom-Systeme nachgewiesen. Also das ist schon irre. Wenn man sich das überlegt, 450.000 auf ein System, ist schon toll.
Wir haben das aber immer Du, als wir bei GData da waren am Stand, haben wir auch von mehreren hunderttausend Angriffen, die täglich über Virenangriffe und so weiter wohl in der Welt starteten.
Ja, ja, aber hier geht es um einen Rechner. Hier geht es um ein System.
Ja, 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 ja. Das, ich nehme schon an, dass das gar nicht abgenommen hat, sondern eher zugenommen hat.
Jelly Bean hat sich wohl so langsam etabliert. Diese Android-Versionen 4.1 und 4.2, die haben mächtig zugelegt. Alles andere ist abgesoffen. Auch die anderen Android-Versionen haben ihre Anteile deutlich verringert. Und tja, jetzt muss man sehen. Also jetzt scheint hier so ein quasi Standard erreicht zu sein. Ja, was haben wir noch? Neue Ideen, dass man dieses DAAS, was ich eben gesagt habe, jetzt auch als Service zur Verfügung stellen will, dass ein Anbieter sagen kann, pass auf, ich habe hier Content und nun mach mir mal für jedes System auf der Welt da das richtige Bild draus. Der Heinz hatte in der Fernsehsendung ja schon mal einen Studiogast dabei, der uns so etwas vorgestellt hat. Und ja, Diskussionen um austauschbare Akkus, das haben wir schon gehabt, da ist die EU ja dran. Da gibt es übrigens von, ich glaube, Forza oder Mnet, einer von den beiden, hat eine Umfrage durchgeführt und die Deutschen auf jeden Fall wollen in ihren Geräten die Akkus austauschen können. Also da, der Wunsch ist schon da. Ja, das war so ein bisschen am Rande immer wieder. Ich habe eine Geschichte gesehen, würde ich vielleicht in der nächsten Sendung oder vielleicht auch jetzt gleich. Was haben wir denn? Ja, ich erzähle jetzt mal ein bisschen was. Also 3D-Drucker. 3D-Drucker ist...
War ein ganz großes Thema, was ich mitgebracht
habe. Ja, ja, 3D-Drucker ist wirklich...
Ja, ja, das war also ganz groß hochgepusht.
Dann erzähl mal, was weißt du denn darüber?
Also man hat hoch gepusht, dass das, was wir selber schon gesagt haben, als wir an dem Thema dran waren, dass man eventuell in Zukunft alles selber machen kann. Dass man da irgendwie sich da eine Datei holen kann und man macht sich sein Essbesteck selbst und sintert das Ganze, falls man so einen Metall-Sinterdrucker hat, so einen 3D-Sinterdrucker, und gibt dann den Gästen die Gabel und das Messer eben 3D't zur Speise dazu. Das waren scheinbar genau solche Spinner, wie wir sie damals waren. Oder sie haben das von uns gelernt. Und ja, und dann kamen aber wieder die Fragen, was soll ich eigentlich mit so einem Ding? Das war dann Redakteure, die sich bemüßigt sahen, so ein Ding zu besorgen und sagen, jetzt habe ich so ein Ding. Und jetzt mache ich da etwas mit. Und die kamen überhaupt nicht damit zur Rande und sie wussten auch gar nicht, was sie machen wollten.
Also ich dachte, du wolltest jetzt was sagen, was auf der CeBIT vorgestellt worden ist, weil ich gerade dabei war.
Ja, das war ja alles, das war doch alles in der im Kreise der CeBIT. Mhm. Das ging immer bei CeBIT los mit den 3D-Druckern.
Also ich habe dieses Jahr zur CeBIT ein neues Gerät gesehen, für mich neu, den Fabster. Der schreibt sich F-A-B-B-S-T-E-R. Das ist ein recht kleiner 3D-Drucker, der für zu Hause gedacht ist. Das Gerät selbst ist nur 60 mal 50 Zentimeter groß und gut 50 Zentimeter hoch. Und das verarbeitet Kunststoff, ASP, sowie einen PLA-artigen Kunststoff. So, und dieser Drucker, das Neue ist daran, der hat die Materialzufuhr aus Stangen, die Zähne haben. Das heißt, es ist keine Rolle mehr, dass irgendwo von der Rolle das Material kommt, sondern hier kann man sehr präzise den Vorschub steuern. Und wenn so eine Rolle leer war, dann war der Druck erstmal zu Ende, dann musste man eine neue Rolle auflegen. Hier legt man einfach neue Zahnstäbe mit dem Rohmaterial da hinein. Und das ist auch so eine schöne Sache. Er kann Objekte von einer Größe von 22,5 mal 22,5 mal 21 Zentimeter drucken.
Das ist eine Menge. Das ist eine Menge.
An DIN A4-Seite ist 20,9 oder 20,8 Zentimeter breit. Also das ist schon ein recht großes Teil, was man da machen kann. Die Schichtstärke beträgt standardmäßig 88 Mikrometer. Man kann sie allerdings umstellen auf 44 Mikrometer. Das ist also toll. Druckgeschwindigkeit liegt bei etwa 60 Zentimeter pro Sekunde. Das ist fix.
Hä? Ja, muss 60 Zentimeter pro Sekunde?
Ja.
Horizontal.
Das ist fix. Das Rohmaterial gibt es übrigens in vielen verschiedenen Farben, also weiß und schwarz und silber und rot und grün und so weiter. Alle Farben, die so gängig sind. Diese Stangen, die sind etwa 25 Zentimeter lang und relativ einfach die ganze Sache zu handhaben. Man kann hier natürlich eine Druckpause ganz einfach machen und legt eine andere Stange mit einer anderen Farbe rein, um die nächste Schicht eben in einer anderen Farbe machen zu können. Was man mir gezeigt hat, das ist Material, welches elastisch bleibt. Also nicht nur das harte ABS, wo man Gehäuse oder vielleicht für eine Fernbedienung ein festes, massives Gehäuse machen kann, sondern auch etwas, das fühlt sich hinterher an, ähnlich wie Gummi, dass man also die Tasten dann dafür aus einem anderen Material herstellen kann. Also es ist schon toll. Die Software ist von NetFab und die kann dann per USB zum Beispiel übertragen werden oder über SD-Karte oder wie auch immer. Es soll im April eine neue Version kommen, diese 5.0er-Version, die auch Hohlformen oder bei Überkragungen oder so etwas selbstständig berechnet, wo Stützen in das Modell eingebaut werden müssen, damit der Krempel nicht zusammenbricht. Das bisher musste man das ja selbst machen. Das ganze Ding kommt als Bausatz, deswegen auch so Hobby und zu Hause. Der Hersteller sagt also, wenn jemand nicht zwei linke Hände hat, dann sollte er dennoch mindestens einen halben Tag für den Aufbau einplanen. Ein halber Tag ist nicht viel, muss man sagen. Der Drucker kostet rund 1500 Euro und diese Sticks in unterschiedlichen Farben, die gibt es in der 100er Packung ab etwa 14 Euro. Also, ich kann mir vorstellen, dass man künftig viele, viele Dinge zu Hause aus unterschiedlichem Material selbst machen kann. Übrigens, es gibt auch Kunststoffversionen von diesem Rohmaterial mit Holz drin. Das fühlt sich
mit was?
Mit Holz. H-O-L-Z. Holz. Ja.
Ja.
Das
ja.
fühlt sich also ganz irre an und sieht auch wahnsinnig aus. Also so eine Kiste, die Holzstruktur hat, hat schon etwas. Gut, 1500 Euro ist viel Geld, ist klar, aber wenn ich mir überlege, was am Anfang Laserdrucker gekostet haben und trotzdem hat manch ein Hobbyist, dem es möglich war, sich das vom Mund abgespart und so ein Ding gehabt und ich liebäugle auch schon lange mit sowas. Mal sehen, was kommt.
Warum hast du nicht zugeschlagen, als wir darüber aus Aachen berichtet haben? Da gibt es einen Selbstbaudrucker, 3D-Drucker. Und du kannst da dienstags zum Beispiel hinfahren, vielleicht für dich nicht ganz so gut, weil du ein bisschen weit weg wohnst, und kannst da sagen, hier, das ist mein Problem. Und da stehen Leute da und die helfen dir dabei. Da brauchst du kein Student zu sein, da brauchst du gar nichts zu sein. Einfach nur das spannende Thema 3D-Drucker. Und der kostet, glaube ich, 350 Euro, dieser Drucker selbst aufzubauen. Sieht ein bisschen primitiver vielleicht aus, funktioniert aber wunderbar. Also da müssen wir doch mal darauf hinweisen, dass wir das schon lange vorher schon in die Welt gesetzt haben. Heute sieht es so aus, als wäre es ganz, ganz neu, dieses
Thema. Hast du dir den einen geholt?
Nein.
Warum hast du den keinen geholt, wenn du mich fragst, warum ich mir keinen besorgt habe?
Ja, weil du doch kurz davor stehst, einen neuen zu besorgen.
Ja gut, aber es ist eine andere Generation und mit anderer Leistungsfähigkeit und so weiter.
Ja gut, okay, weil ich mich vielleicht ein bisschen überfordert fühle, da in 3D zu arbeiten.
Gut. Ich nicht. Ich werde sehen, was passiert und ich werde sehen, ob jetzt der Heinz oder du mit einem weiteren Thema
Sendung... Ich habe auch was zum Thema 3D.
Ah ja.
Aber nichts zum Drucken. Wenn man sich heute einen modernen Film anschaut, dann sind ja viele Charaktere schon nicht mehr real, sondern kommen aus dem Rechner. die Trickfilm-Spezialisten, die Animateure sitzen da, kreieren, die stecken da Stunden und Wochen und Monate Arbeit rein, damit die Figuren sich im Film bewegen. Jetzt haben Forscher in Saarbrücken, übrigens auch auf der CeBIT das zum ersten Mal gezeigt, ein Verfahren entwickelt, um einfach die Bewegung von Schauspielern, also von Menschen, auf diese Charaktere zu übertragen. Jetzt werden viele sagen, okay, das gibt's ja lange schon, denn wenn man zum Beispiel Polar Express sieht, diese Trickfilm, da waren auch die Schauspieler beteiligt, die haben, oder wenn man Herr der Ringe sieht, da haben Schauspieler die Szenen gespielt und die Bewegungen wurden dann auf die Charaktere umgerechnet. Nachteil dabei war, die mussten einen speziellen Anzug anziehen, sie waren also schwarz angezogen und hatten überall so Leuchtpunkte an den Gelenken. Diese Leuchtpunkte wurden infrarot bestrahlt und mit speziellen Kameras aufgenommen und dann auf die Charaktere umgerichtet. Also soweit ist das Verfahren bekannt, wie ich eine menschliche Bewegung auf irgendein Fantasiewesen übertragen kann. Die Saarbrücker sind jetzt weitergegangen. Sie nehmen ganz normale Kameras, und zwar 5 bis 12 Kameras, stellen ihnen die Szene rein. Die Leute können ganz normal angezogen sein. Die Schauspieler können sich ganz normal bewegen. Und diese Bewegungen werden auf die Charaktere übertragen. Das Skelett, das da drunter liegt, so macht man das üblicherweise. Man gibt also der Trickfilmfigur ein Skelett und die Person wird im Prinzip auch in ein 58-teiliges Skelett zerlegt und darauf werden die Bewegungen umgerechnet. Das geht sogar so weit, sind die mittlerweile mit ihrer, das ist ja eine Videoanalyse, die passiert, das ist also eine Bildverarbeitungssoftware oder eine Bewegungssoftware, die aus den Kamerabildern wieder ein dreidimensionales Abbild schafft. Und mittlerweile sind die Forscher in Saarbrücken so weit, dass die auch Überdeckungen entdecken können. Das ist auch bei dem Verfahren mit den Punkten immer ein Problem. Was ist, wenn sich zwei Körperteile überdecken?
Ja, wie da kann man ist der eine dahinter und der andere davor. Wo ist das Problem?
Aber trotzdem, wenn dahinter noch eine Bewegung ist oder die Bewegung weitergeht, muss die eben analysiert werden. Und auch das können die mittlerweile berechnen. Und was die auch geschafft haben, ist, wenn eine Szene mit mehreren Schauspielern bevölkert wird, können die auch das bewegen und können auch die Schauspieler auseinanderhalten in dem Fall und den Figuren zusammen zurechnen. Und was die jetzt vorhaben als nächstes, ist eine wunderschöne Sache. Was ist, wenn man zum Beispiel eine Theaterszene nehmen will als Original? Da stehen die Schauspieler im vollen Kostüm da, haben zum Beispiel lange Mäntel an, weite Mäntel, wo die Frauen stehen im Ballkleid da, sodass man die eigentlichen Körper, also Hände und Beine, die Extremitäten, nicht richtig sehen kann. Aber auch daraus können die mittlerweile Bewegungen ermitteln und können sogar, wenn die Trickfilmfigur auch ein ähnliches Kleid hat, den Faltenwurf, der sich ergibt, auf diese Trickfilmfigur umrechnen. Also ist eine wunderschöne Software, die geschrieben worden ist. Die soll jetzt demnächst irgendwann mal in eine Firma ausgegliedert werden, die Forscher gründen wollen, und soll dann auch vermarktet werden. Und was die sagen, mittlerweile haben denn auch schon einige Firmen, Trickfilmfirmen oder auch andere Applikationen angeklopft und hätten gerne diese Software. Zum Beispiel möchte man das im Sport einsetzen. Die Bewegung der Sportler wird ja heute sehr gut analysiert, auch meist mit den Kennpunkten, um die Bewegungsabläufe zu optimieren. Das wäre mit dieser Software und einfacher Videoinstallation viel einfacher. Und wenn die es dann noch schaffen, die Umwelteinflüsse, also Blätterbewegungen im Hintergrund oder sowas rauszumachen, dann könnten die auch mit ihren Apparaturen nach draußen gehen. Unten könnten zum Beispiel einen Läufer oder einen Weitspringer in freier Wildbahn filmen und hinterher die Bewegung analysieren lassen. Da kann der Trainer sagen, was er besser machen soll. Also, ein neues Konzept steht, ja.
Wo kommen denn diese Sachen zum Einsatz? Ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich irgendwo mal so eine Fernsehsendung oder sowas sehe, mit solchen Trickfiguren, da gibt's ja ganze Sendungen wahrscheinlich, die nur auf diese Art und Weise hergestellt werden.
Ja.
Die erscheinen mir immer noch doof. Ich denke dann immer irgendwie Kinderfunk und schalte sowieso wieder aus. Was macht man wirklich jetzt damit? Wo werden die eingesetzt?
Also bei vielen Filmen siehst du gar nicht mehr, wenn das kein Schauspieler ist, sondern eine Trickfigur ist, weil das einfach die Stunts, die machen können, zu gefährlich sind. Was man, wo man noch Probleme hat, ist einfach mit den Gesichtern, die zu rendern, ist schwierig. Aber Körperabläufe ist heute üblich, dass man die, dass die aus dem Computer kommen.
Dann gibt also es natürlich Filme, die man so im Fernsehen sieht.
Ja, ja, ja. Also bei Kinofilmen vor allen Dingen, die sind relativ teuer, die Produktionen. Dann sind eben wirklich Trickfilme, die gemacht werden, wie zum Beispiel Polar Express. Da sind nur Trickfiguren drin, aber die Bewegungen sind über Motion Capture gemacht worden, also Bewegungsanalyse gemacht worden, und zwar mit diesen schwarzen Anzügen und den Leuchtpunkten noch. Mhm. Dann ist es auch, was ich sagte, bei Sportlern, das wird auch schon gemacht, die kriegen auch ihre Sensorpunkte aufgeklebt und machen dann ihre Sprünge und ihre Läufe. Und hinterher wird dann das auf ein Skelett umgerechnet und dann geguckt, wie der sich bewegt und wie die Bewegungsabläufe optimiert werden können. Das sind also Sachen, die heute schon gemacht werden. Bloß einfach durch diese Videotechnik ist alles plötzlich viel einfacher zu machen. Man braucht denn nicht diese ganzen Justierungen mit den Punkten, sondern man stellt einfach die Kameras auf, lässt die Software, die gegen, die müssen natürlich dann justiert werden gegeneinander, damit man weiß, wo die Referenzpunkte, also die im Bild die Kreuzungspunkte liegen. Und dann können die Menschen ganz normal agieren, was immer sie machen wollen. Und die, das Skelett, also die, dieses Gerüst, was dann die Bewegung bekommt, das analysiert die, und zwar in Realtime. Mhm.
Ist das denn klar, dass das in Hollywood schon längst alles passiert? Ja. Oder wollen die Hollywood überrennen?
Das wäre für die Filmschaffenden eine Erleichterung, oder für die Schauspieler vor allen Dingen eine Erleichterung. Und auch du kennst Schauspieler, sind ja nicht immer ganz einfach, wenn die mit Technik umgehen müssen. Die können zwar sehr gut ihre Rollen spielen, aber wenn die denn technische Einschränkungen haben, dann wird das schon mal schwierig für den Regisseur. Und das wäre denen natürlich genommen. Die könnte man wirklich in ihr Kostüm stecken, könnte die Szene spielen lassen und rechnet das dann in die virtuelle Welt um. Denn dass heute noch groß gebaut wird, Hintergrund gebaut wird, ist an sich nicht mehr so sehr üblich. Wenn es irgendwie geht, nimmt man die ganzen Szenen aus dem Computer, weil es viel einfacher ist, viel sauberer ist und man braucht nicht groß reisen und nicht groß aufbauen und, was immer sehr teuer ist, groß auszuleuchten.
So, Heinz, ich habe auch noch ein kleines Thema. Ich habe heute beim Mittagessen einen Artikel gelesen, sollte man zwar nicht tun, aber doch habe ich es getan. Und darin ging es um das Planck-Teleskop, das ja wieder neue Informationen bringt. Und da macht man sich jetzt Gedanken, wie ist denn unser Urknall entstanden? Gab es überhaupt einen Urknall oder wie ist das Ganze passiert? Und aus den neuesten Daten, wo es darum geht, um die Hintergrundstrahlung besser darzustellen, dass es da Tausendstel Kelvin oder Plus und Tausendstel Kelvin Minus, dass das eine von der einen Ecke stammt und das andere von der anderen Ecke stammt, dass man daraus ermitteln will, wo denn nun der Urknall stattgefunden hat. Denn alles das wissen wir ja gar nicht. Und ich habe nachher den Eindruck gehabt, wir wissen eigentlich gar nichts. Und was die uns da erzählen, das erzählen die, weil sie selbst daran glauben. Aber wir müssen wahrscheinlich gar nicht daran glauben, denn es kann alles ganz anders gewesen sein. Oder wie siehst du das, Wolfgang? Oh,
natürlich ist alles ganz anders gewesen. Das ist doch ganz klar. Wir sind ja blöd wie sonst was, wenn wir uns mal das Universum betrachten. Wir haben doch keine Vorstellung. Wir haben irgendwelche Modelle gebastelt und versuchen anhand dieser Modelle herauszufinden, wo die Grenzen der Modelle sind und was dahinter ist. Und dann werden die Modelle erweitert, verbessert, vielleicht durch ein neues Modell ersetzt. Und so kommen wir langsam Stückchen für Stückchen weiter, aber in einem derart winzigen Ausmaß, dass man heute noch gar nicht davon sprechen sollte, was es ist. Und Urknall ja oder nein, ich bin der Meinung, das, was wir als Realität betrachten, ist vollkommen irreal. Das ist einfach nur unsere beschränkte Vorstellung. Die Welt sieht in Anführungszeichen vollkommen anders aus. Und ob wir jemals begreifen, wie diese gesamte universelle Struktur, die möglicherweise eine Wellenstruktur sein könnte, zusammenhängt und wieso wir hier sitzen und in einem Mikrofon sprechen können und was da alles passiert, wie das alles zusammenhängt, Das kann ich mir noch nicht vorstellen. Aber ich kann mir vorstellen, also, dass wir jetzt einfach den Daumen in die Luft heben, was schon wieder fast vorbei
aber
ist.
Aber ich möchte noch sagen, dass ich ein Urknall war, als ich geboren wurde.
Das du bist auf jeden Fall ein Knaller. Und also, das ist kein.
Daumen hoch. Und tschüss. Und?
Ja. Und Denk immer ein Knall für Wolfgang Back.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Yes, I stop it.